Nach den Militärschlägen der USA und Israels gegen Ziele im Iran stellen sich zahlreiche Fragen. Bleibt der Konflikt zur Hauptsache auf den Iran begrenzt oder entwickelt er sich zu einem Flächenbrand in der ganzen Region? Und welche Auswirkungen haben die Vorgänge auf die gesamte geopolitische Situation? Wie verhalten sich Russland und China? Außerdem brisant ist die Rolle der sogenannten E3-Staaten, Deutschland, Frankreich und Großbritannien, die sich in einer gemeinsamen Erklärung an die Seite der USA gestellt haben. Einen Blick hinter diese komplexen Verflechtungen werfen wir jetzt mit Ralf Bosshardt. Er ist Oberstleutnant AD im Generalstab der Schweizer Armee und analysiert die militärischen und politischen Strategien der Region seit Jahren. Guten Tag, Herr Bosshardt.
Grüß Gott.
Herr Bosshardt, wir sehen Bilder von Jubel im Iran und auch in westlichen Städten über den Schlag gegen die iranische Führung, aber wir sehen auch massive Drohungen und Gegenmaßnahmen aus Teheran. Wie schätzen Sie die Lage aktuell ein? Ist das iranische System am Ende oder erleben wir gerade die Mobilisierung für einen umfassenden, andauernden Krieg?
Ja, ich denke, das politische System des Irans ist derzeit auf einer Art Testlauf. Wir werden in den nächsten Tagen sehen, ob die iranische Verfassung in ihrer gegenwärtigen Form funktioniert und angewendet wird. Dem Vernehmen nach soll Ayatollah Ali Khamenei ja darauf verzichtet haben, sichere Einrichtungen zu beziehen. Einerseits wohl, um nicht das Bild eines von Bunker zu Bunker hetzenden alten Mannes abzugeben. Andererseits besitzt in der schiitischen Glaubensrichtung des Islam das Martyrium ja eine hohe Bedeutung, beginnend bereits mit dem ersten Imam. Ali Khamenei dürfte gewusst haben, dass sein Tod von den Anhängern der Schia weltweit als direkten Angriff auf den Kern ihres religiösen Daseins interpretiert werden wird. Und er wird damit gerechnet haben, dass dies eine Wirkung auch weit außerhalb des Irans erzielen wird. Von Bagdad bis nach Lucknow in Indien. Bisher scheint die iranische Verfassung zu funktionieren. Nachfolgeregelungen wurden offenbar vorbereitet und jetzt in Gang gesetzt. Es ist durchaus denkbar, dass Khamenei seinen Tod im Rahmen des vorhersehbaren Enthauptungsschlags in Kauf genommen hat. Wie viele andere Männer an der Spitze des Iran beschlossen haben, denselben Weg mit ihm zu gehen, ist schwierig zu sagen. Von daher, es ist noch viel zu früh, über den angeblich gelungenen Enthauptungsschlag zu jubeln, denn die wirklichen Folgen werden sich erst noch zeigen, vielleicht in Tagen, vielleicht in Wochen.
Es herrscht also große Unsicherheit, man muss von Tag zu Tag abwarten, was geschieht. Aber wovon hängt es denn ab, ob der Iran implodiert oder nach außen explodiert? Welches sind da die Hebel?
Die innenpolitische Entwicklung ist im Moment kaum abzusehen, weil nicht klar ist, in welchem Zustand der Sicherheitsapparat des Landes sich jetzt befindet. Auf der anderen Seite schaut es so aus, als wären wir noch in einer absoluten Anfangsphase, vor allem der US-israelischen Operation, auch der Verteidigungsoperation der Iraner. Und vom Ausgang dieser ersten Operationsphase wird natürlich in wenigen Tagen relativ viel abhängen. Von daher ist es noch zu früh, präzise Prognosen zu machen. Es scheint aber real, dass schiitische Netzwerke in der Region von Beginn weg bereit waren, zugunsten des Irans einzugreifen, und sie beginnen das jetzt auch zu tun. Davon wird jetzt abhängen, ob sich der Konflikt noch weiter ausdehnt oder eben auf den Iran und seine Nachbarländer begrenzt werden kann.
Schauen wir uns die Position anderer großer Mitspieler an. Russland spricht von einem zynischen Mord am iranischen Herrscher. China fordert Verhandlungen, warnt vor einem gewaltsamen Regimewechsel. Wie werden aus Ihrer Sicht Moskau und Peking weiter auf dieses Vorgehen der USA reagieren? Werden sie dem Iran allenfalls militärisch beistehen oder ist Teheran für sie bereits gefallen?
Nein, das denke ich nicht. Besonders China muss jetzt irgendwann wirklich Farbe bekennen, hatte sich ja in Bezug auf den russisch-ukrainischen Konflikt bisher immer etwas Zurückhaltung auferlegt. Aber jetzt, nach den ersten Schlägen der Israelis und der Amerikaner, hat Peking recht rasch und ungewöhnlich deutlich Stellung bezogen. Die Bedeutung der iranischen Ölexporte für China ist ja, glaube ich, hinlänglich bekannt. Und auch in China wird man begreifen, dass die Bomben auf Teheran eigentlich Peking treffen sollten. Ganz bestimmt begreifen mehrere BRICS-Plus-Staaten die aktuelle Lageentwicklung als Testfall und erwarten, dass man einen der ihren nicht fallen lässt. Auch Russland wird den Iran ohne Not nicht fallen lassen, nicht verloren geben. Dafür war ja auch die Zusammenarbeit in den letzten Jahren in Bezug auf die Ukraine zu eng.
Es gab ja bereits mehrere US-Stützpunkte in Golfstaaten, die angegriffen wurden. Wie groß schätzen Sie denn die Gefahr ein, dass die gesamte Region nun endgültig eben auch ins Fadenkreuz gerät?
Das zeigte sich bereits in den ersten Gegenschlägen, welche die Iraner geführt haben, und zwar ganz konkret in einem Gegenschlag auf den US-Stützpunkt in Erbil im Irak, an welchem sich lokale Milizen mit eigenen Drohnen beteiligt haben sollen. Die Hezbollah in Libanon ist bereits aktiv geworden. Wie sich die schiitische Bevölkerung in Bahrain verhält, bleibt abzuwarten. Und dasselbe gilt eigentlich auch für das mehrheitlich schiitische Aserbaidschan. Und dann gibt es ja noch eine ganze Reihe weiterer muslimischer Staaten, welche ihre Position noch bestimmen müssen. Der Iran hat unmittelbar nach den ersten Angriffen der Israelis und der Amerikaner erste Einzelschläge gegen symbolträchtige Ziele in den Golfstaaten geführt, wie beispielsweise den Burj Al Arab Hotelbau in Dubai und auch die Palmeninsel. Der Schaden blieb offenbar überschaubar, aber darum ging es gar nicht, sondern es ging um die Wirkung im globalen Informationsraum. Und solange es bei geringen physischen Auswirkungen außerhalb von US-Militäreinrichtungen bleibt, entsteht am Golf kein brennender Wunsch nach Vergeltung. Und so lange könnte dieser Konflikt auch noch begrenzt bleiben.
Kommen wir in unsere Breitengraden. Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben eine scharfe Erklärung gegen den Iran abgegeben. Es gab Einzelne, die diese Erklärung gewissermaßen als Kriegseintritt interpretiert haben. Wie bewerten Sie diese diplomatische Positionierung in Europa?
Die Europäer haben das Opfer der Aggression zu Zurückhaltung aufgefordert. Das ist ja schon etwas speziell, aber nicht untypisch für die Europäer. Immerhin sind Militäreinrichtungen der Briten und der Franzosen auch angegriffen worden, sodass Starmer und Macron Stärke zeigen müssen oder Glauben zeigen zu müssen. Der deutsche Außenminister Wadefuhl ist aber nach einer scharfen Erklärung des Kanzlers bereits wieder zurückgerudert. Die E3 könnten jetzt natürlich versuchen, von der Entwicklung zu profitieren, indem sie den Golfstaaten helfen, sich zu schützen. Ich denke, nach dem Krieg wird man sich am Persischen Golf dann durchaus daran erinnern, wer sie in einen Krieg gegen den Iran hineinzog. Das könnten jetzt natürlich die E3 nutzen, würden sich aber auf eine Gratwanderung begeben, denn einerseits werden sie kaum Israel offen unterstützen wollen, dessen Vorgehen in Gaza sie ja verurteilt haben, und andererseits dürfen sie die USA bei ihrem Feldzug nicht stören. Vielleicht versuchen sie auch zu helfen, die nervös werdenden Golfstaaten bei der Stange zu halten. Ob aber die Golfstaaten ihrerseits an einer Unterstützung durch die Europäer brennend interessiert sind, ist fraglich, denn das militärische Prestige der Europäer ist angekratzt. Und über die Auswirkungen auf den laufenden Krieg in der Ukraine kann man eigentlich auch nur spekulieren im Moment.
Angesichts dieser Güterabwägungen, die man in Europa offenbar vornehmen muss, wie sieht denn Ihre Einschätzung aus? Wird es zu einer direkten Beteiligung an Konflikten im Nahen Osten kommen aus diesen Ländern?
Nein, das denke ich nicht. So einfach werden die Europäer sich dann doch nicht vor den Karren der Israelis und der Amerikaner spannen lassen. Und auch ich gehe davon aus, dass rein die Zeitverhältnisse zu kurz sein werden, als dass hier die Europäer entscheidend eingreifen können. Den Amerikanern wird dann möglicherweise irgendwann nichts anderes übrig bleiben, als den Sieg zu erklären und die Sache zu beenden. Wobei es ihnen diesmal möglicherweise nicht ganz so einfach gemacht werden wird von Seiten der Iraner, wie im Juni vergangenen Jahres, sollte aber die Balance auf die andere Seite kippen zu Ungunsten der Iraner, die zweifellos versuchen werden, den Konflikt in die Länge zu ziehen, dann ist ein europäisches Eingreifen gar nicht mehr notwendig und steht nicht mehr zur Debatte.
In unserer globalisierten Welt hängt ja alles miteinander zusammen. Welche Rolle spielt der Krieg im Iran für den Ukraine-Krieg? Wir wissen ja um Lieferungen von Drohnen von Iran an Russland in der Vergangenheit. Bedeutet eine Schwächung des Iran zwangsläufig auch eine Schwächung Russlands an der ukrainischen Front?
Nicht unbedingt. Der Krieg jetzt im Iran wird Kiew bestimmt nervös machen und man wird sich dort fragen, ob jetzt eine Verlagerung der sonst schon ungenügenden Mittel für die Luftverteidigung in Richtung des Persischen Golfs vor sich geht. Sollte dem so sein, wird die nächste Sorge Kiews sein, ob das zeitlich beschränkt so sein wird oder ob die Westeuropäer jetzt so langsam das Ausstiegsszenario vorbereiten aus einem Krieg, den sie als verloren betrachten könnten. In technologischer Hinsicht spielt sich jetzt dasselbe ab wie in der Ukraine mit dem Katz-und-Maus-Spiel zwischen Angreifern und Verteidigern, mit dem Zusammenwirken von verschiedenen Waffen, Täuschflugkörpern und elektronischer Störung. Wladimir Selenskyj hat ja schon die Unterstützung in Aussicht gestellt, wenn er eine 30-tägige Kampfpause bekommen kann, die er offensichtlich braucht. Auf der Gegenseite werden die Iraner sich bei den Russen Erfahrungen im Führen von Angriffsaktionen holen oder schon geholt haben und ihre eigenen Aktionen dementsprechend gestalten. Danach wird ihnen die Koordination dieser verschiedenen Elemente zunehmend komplexer Angriffe Tag für Tag besser gelingen oder vielleicht sollte ich dann sagen Nacht für Nacht. Und das wird man so lange spielen, bis dann eine der beiden Seiten zur Erkenntnis kommt, dass man jetzt aussteigen muss, solange es noch irgendwie geht.
US-Präsident Trump hat davon gesprochen, der Krieg werde wohl 4 bis 5 Wochen dauern oder dann eben einfach so lange wie nötig. War das jetzt wieder eine dieser mehr oder weniger zufälligen Zahlen, die er manchmal gerne präsentiert oder gründet diese Zahl aus Ihrer Sicht auf irgendwelchen Erfahrungswerten?
Ja, wenn wir von Erfahrungswerten sprechen, dann müssen wir als allererstes einmal den Raketenkrieg vom vergangenen Juni heranziehen, der ja nach 12 Tagen mit einem amerikanischen Sieg abgebrochen werden musste, um es einmal so auszudrücken. Über die Munitionsbestände der Amerikaner ist in den vergangenen Tagen und Wochen öffentlich debattiert worden, aber die Durchhaltefähigkeit von Armeen gehören zu den bestgehüteten Geheimnissen. Deshalb misstraue ich dieser Diskussion. Kommentatoren zählen auch schon die Anzahl Raketen und Drohnen, welche die Iraner eingesetzt haben, und die Anzahl der Abfangraketen, welche Israelis und Amerikaner einsetzen mussten. Ich gehe aber davon aus, dass die Iraner vorerst einmal ihre älteren Waffen einsetzen, um die Reserven ihrer Gegner zu erschöpfen, und sie könnten ihre modernsten Systeme zu einem späteren Zeitpunkt zum Einsatz bringen. Deshalb bringen rein quantitative Vergleiche ohne qualitative Angaben vorerst nichts. In diesem Zusammenhang ist aber eine Meldung von ganz besonderem Interesse, die besagte, die USA müssten Luftabwehrsysteme aus Korea abziehen, um sie in den Nahen Osten zu verlegen. Das bereits 3-4 Tage nach Beginn der Operation scheint mir doch etwas früh. Vielleicht sind diese 3-4 Wochen von Donald Trump wirklich etwas zu hoch gegriffen.
Der Krieg im Iran und die möglichen geopolitischen Folgen. Zu Gast dazu war Ralf Bosshardt, Oberstleutnant AD im Generalstab der Schweizer Armee. Besten Dank für das Gespräch.
Bitte gerne.